Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Football's Coming Home. Folge 97. Wir stapfen straight on auf die 100 zu. Aber bevor wir da sind, haben wir noch ein paar Folgen zu überstehen. Und somit sind wir jetzt bei 97 angelangt. Falls wir ein bisschen durch schon wirken, wir haben heute einen langen Tag hinter uns, auch schon eine Podcast-Aufnahme. Hört dazu bei On The Pitch, der Sport-Podcast, auf jeden Fall rein, falls ihr das auch noch nie gemacht habt und ihr ein großes Interesse an Sport habt. Hört da, wie gesagt, gerne rein, denn der Host dieses wunderschönen Formats ist auch heute jetzt wiederum bei mir zu Gast. Hallo David, grüß dich.
Ja, hallo David, auch bei dir nähert sich das nächste Jubiläum. Wir eben Folge 299 bei On The Pitch aufgenommen und jetzt kommt Folge 97 bei dir. Also es ist fast wie unsere inhaltliche Trennschärfe, die wir immer auf die, in unser Podcast-Mikro reden. Kurz vor der Grenze.
Aber allein dieses Wort Trennschärfe, also da habe ich das.
Innerlich, es war auch völlig fehl am Platz, aber es klingt einfach cool.
Es klingt wunderschön. Deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, falls ihr ein bisschen auch merkt, dass wir schon ein bisschen durch sind, man muss ja auch dazu sagen, Zeitumstellung, man darf das nicht unterschätzen.
Jetlag, schlimm.
Aber wir hatten auch ein sehr stressiges Wochenende hinter uns, werden wir, glaube ich, im Laufe der Folge auch ein bisschen drauf eingehen. Wie ist heute unser Programm? Wir haben natürlich das Thema der Woche, da wollen wir mal ein bisschen über die zweite Bundesliga sprechen. Das haben wir in dieser Saison noch nicht so viel gemacht und ich glaube, es lohnt sich jetzt durchaus mal. Und David wird da auch viel dazu sagen können, weil seine Arminia, seine Herzensliebe dort unterwegs ist. Wir haben wie immer den Bundesligaspieltag, unsere Lieblingskategorien, der Fail der Woche, der Ehrenmann der Woche und ist noch was. Und zum Abschluss bringe ich den lieben Bükerinho dann wie immer mit einem schönen Zitat von Victor Boniface ins Bett, so wie es jetzt mittlerweile Tradition geworden ist. Das ist ja auch so ein Ding mittlerweile. Also wir leben ja davon, dass Victor Boniface Woche für Woche diese Zitate raushaut. Ich kann schon gar nicht mehr ohne, ne?
Ja, ich freue mich schon drauf. Bin gespannt. Ich hoffe, dass ich danach nicht einschlafe.
Naja, dann kannst du ja. Ist ja okay. Aber fangen wir mal an. Das Thema der Woche, die zweite Bundesliga. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal auf die Tabelle nach dem 10. Spieltag und sehen dann ganz oben drohend der FC Schalke 04. Da könnte man natürlich sagen, genau jetzt bräuchten wir den lieben Benny Scherp hier, weil der uns eigentlich mal erklären müsste, wie das eigentlich geht, wie das passiert ist, das, was vor der Saison, glaube ich, viele nicht gedacht haben, auch mit diesem neuen Trainer, der bis hierhin, so scheint es, ein absoluter Glücksgriff ist, oder?
Ja, erst zwei Niederlagen in der Liga beim FC Schalke 04 und auch Miron Muslic scheint voll angekommen zu sein. Unter der Woche war selbst der ORF mit eigentlich Skisprung-Kommentator Michael Roscher schon zu Gast in Gelsenkirchen, um mal zu gucken, was macht denn dieser österreichische Landsmann da eigentlich bei den Königsblauen. Und die Königsblauen, die träumen, der Volksmund sagt schon von der Champions League, weil es eben gerade so gut läuft durch die Elversberger Niederlage in, wo sonst natürlich in Bielefeld, hat man jetzt den Sprung an die Tabellenspitze geschafft und trifft auch oft früh, also zum Beispiel jetzt gegen Darmstadt am Wochenende der 1-0-Erfolg zu Hause. Silla das dritte Mal in dieser Spielzeit in der Anfangsviertelstunde geschroffen und ich finde generell, wenn man über die positive Trendwende bei Schalke sprechen will, dann ist es eben nicht nur Miron Muslic, sondern vor allem eben auch zum Beispiel Musa Silla.
Ja, auf jeden Fall. Da ist ja dann immer die spannende Frage, wie lange man so einen Spieler dann halten kann. Aber nochmal ein Wort zum Trainer. Ich finde, auch in der Art, wie der mit den Leuten umgeht, der erinnert mich so ein bisschen an Vincent Kompany. Also einfach so ein großer, knuddeliger Teddybär, der auch sportlich Ahnung hat, wo du am Anfang erstmal so ein bisschen dachtest, wer ist denn das? Kein großer Name, noch nie hier trainiert. Also ich sehe da viele Parallelen. Bei Kompany war es ja ähnlich. Gut, er war ein bekannter Name, weil er ein großer Spieler war. Aber als Trainer hatte er bis dahin noch nicht so die großen Erfolge. Aber sie sind menschlich top, sportlich auch gerade keine Frage. Und da hat Schalke, also zumindest bis jetzt, man muss ja mal gucken, wie es in der restlichen Saison noch so weitergeht, Aber da haben sie vom Gefühl her das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren, was die Trainerauswahl angeht, eine gute Entscheidung getroffen.
Ja, und das war ja durchaus auch eine interessante Frage in der Zeit, als Schalke die auf Trainersuche war, was da für Kandidaten durch die Weltgeschichte gegaunert sind. Also gab es nicht sogar Diskussionen, ob Raoul vielleicht Lust hat auf den Trainerposten in der Veltins Arena. Ist natürlich die, wenn man das damit vergleicht, mit Abstand unspektakulärste Lösung geworden, die dann auf dem Tisch lag. Also es waren ja sehr viele Unbekannte. Ich erinnere mich, glaube ich, an Dirk Rose-Schlamann, der Sky-Schalke-Reporter, der auch gesagt hat, also den hat man jetzt nicht wirklich auf dem Zettel und so viel wissen wir über den auch nicht. Aber bis hierhin ist der Trainereffekt noch nicht verpufft und schickt sich auch erstmal nicht an, dass es auch so kommt. Wobei man natürlich auch sagen muss, also das waren jetzt bei weitem keine Kantersiege, die man da in den letzten Wochen eingefahren hat. Klar, gut, also in Hannover 3-0 gewinnen, schon nicht schlecht. Aber es ist jetzt keine Top-Dominanz, aber das spricht ja auch für die Mentalität eben, dass man Spiele knapp für sich entscheidet und das dann auch über die 90 Minuten bis zum Schlusspfiff vollzieht, um die Punkte einzusammeln. Und das klappt eben bis hierhin ganz gut.
Mal ehrlich, wie sehr hast du damit gerechnet, dass dann hinter Schalke, Paderborn und Elversberg am 10. Spieltag auf den Plätzen 2 und 3 stehen?
Wir haben mal unsere beiden Tipps für die Zweitligatabelle vorbereitet und die ersten drei bei uns beiden sind bei mir Hertha, Hannover, Bochum, bei dir Düsseldorf, Hannover, Hertha. Generell haben wir alle gesagt, Hertha Top-Favorit, die sind auf Platz 8. Ich habe Bochum auf die 3 getippt, die sind gerade 17.
Schalke. Immerhin Hannover ist nicht weit weg, aber das ist auch die einzige Mannschaft, ne?
Ja, aber mit Hannover ist auch total unberechenbar im Moment. Finde ich zumindest. Da weiß man auch nicht, was da passieren konnte. Die haben zu Hause gegen die Hertha verloren, wo ich bis heute nicht weiß, wie das passieren konnte. Ich habe Schalke auf 10 getippt, du auf 7. Jetzt sind sie auf 1. Weiß ich nicht. Also wir haben irgendwie so diesen Schalke-Schnitt, den sie ja durchaus noch erreichen können. Aber ich sag mal so, allein schon was die Defensive angeht, was ist es jetzt im Moment aktuell? Schon 5-mal zu 0 gespielt. Ja. Das ist einmal häufiger als in der kompletten Vorsaison. Das wird nicht so schnell Mittelmaß, wie wir alle glauben.
Ja, auf jeden Fall. Paderborn-Elversberg hatte ich auch gerade angesprochen. Bei Elversberg ist es, also Paderborn finde ich gar nicht so ungewöhnlich, weil in den letzten Jahren, sie waren ja immer irgendwie oben mit dabei. Der letzte Schritt hat am Ende des Tages immer gefehlt. Elversberg, ja klar, sie haben letztes Jahr war eine absurde Spielzeit, die sie gespielt haben. Aber jetzt dann so Trainer weg, nahezu komplett neue Mannschaft und die knüpfen da einfach nahtlos an. Wenn ich das hier jetzt auch mal so richtig sehe, sie müssten die stärkste Offensive haben mit 22 Toren. Also was für eine Offensivmaschinerie die da wieder haben. Jetzt klar am Wochenende gegen deine Arminia verloren, kannst du da auch gleich zu was sagen. Aber bisher Elversberg, was meinst du, wird das noch lange so gehen, dass sie so weit da oben mitspielen oder wird da irgendwann der Reality-Check kommen?
Na gut, Reality-Check auch in der Form, dass man im Winter wieder überlegt, wen wollen können, müssen wir halten, wen haben wir auf unserer Interessentenliste schon stehen. Also was du eben bei Musa Silla bei Schalke gesagt hast, das muss man ja bei Ebnu Talib auch sagen, der kommt vom FC Gießen, nicht weit von hier, der hat Hessenliga gespielt. Also das ist völliger Wahnsinn, was der jetzt da für einen Durchstart hingelegt hat. Und Elversberg hat natürlich auch ein bisschen was im Personal verloren, hat jetzt das erste Eigentor der eigenen Zweitligageschichte hinter sich, aber schwamm drüber, das kann mal passieren. Bei der scharfen, tollen Flanke von der Arminia auch kein Wunder, dass das im eigenen Tornetz landet. Ob es am Ende wieder die Relegation wird, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen zu früh. Aber ich finde allein diesen Fußballstandort Spießen Elversberg in der zweiten Fußball-Bundesliga zu haben, ich glaube, da ist natürlich jetzt Nico eher der Favorit, weil er da vielleicht auch so ein bisschen einfach den Verein schon länger kennt. Ich packe immer meine Heidenheim-Kassel-Geschichte aus 2008, 2009 aus. Diese Connection habe ich in Elversberg einfach nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn die sich da irgendwie unter den Top 6 halten können. Und ganz ehrlich, Paderborn brauche ich jetzt nicht in der ersten Liga. Stimmungsmäßig haben wir dafür schon Wolfsburg. Da können gerne die Wölfe oben bleiben. Da brauche ich jetzt nicht auch noch den nächsten Baumarkt da oben drin.
Wobei Paderborn und, ja. Aber ich verstehe, was du meinst, ich war
die sind,
mal auch
die
mal
haben bei diesen Paderborn personellen Wechsel Stadion. Nicht so krass hinter sich und ich finde, das ist sehr, sehr schön, was die machen, auch für Kickbase-Punkte, Und dann bin ich, die werden auch da oben mitkämpfen. Das haben wir beide auch so getippt. Der eine Vierter, der andere Fünfter. Also die werden durchaus auch immer durchaus bis zum Saisonende da oben um den Aufstieg mitspielen.
Ja,
Haben seit über
aber
2 Monaten nicht mehr verloren.
ja, beeindruckend. Aber wo ich dir zustimme, ich war ja auch mal im Paderborner Stadion, das ist schon ein paar Jahre her. Und man muss dazu sagen, damals hat der SC Verl dritte Liga dort gespielt. Also
Und
es
da
war
gab
auch
es noch
nicht
keinen Oberrang
beim
vielleicht, oder?
Doch, das Stadion
Ja.
gab es da schon so, wie es heute steht.
Der schönste
Aber
Oberrang des deutschen Profifußballs.
ja, ich verstehe da genau, was du meinst. Also da dachte ich mir auch, okay, ich habe es jetzt einmal gesehen. Wenn ich es in meinem restlichen Leben nie wieder besuchen werde, werde ich es nicht vermissen. Also, liebe Paderborner, mal jetzt nicht böse, aber euer Stadion, das ja, ein komisches Ding, frage ich mich bis heute, was der Architekt sich dabei gedacht hat. Arminia Bielefeld, aktuell Platz 9. Jetzt kannst du da richtig loslegen. 4 Siege, ein Unentschieden, 5 Niederlagen, 13 Punkte, 19 Tore, 16 Gegentore. Eine Saison, die dein Gemüt erfreut, beruhigt, verärgert.
Ja, also der Reality-Check, um jetzt mal deine Vokabel aufzugreifen, ist, glaube ich, jetzt mal eingetreten, weil man aus diesem Fiebertraum, der sich seit Ende des letzten Jahres entwickelt hat, einfach mal so ein bisschen rausgekommen ist. Also es waren jetzt ja dann am Ende auch 4 Bilder-Niederlagen am Stück in der zweiten Liga, aber wirklich auch die erste Durchstrecke, die Arminia überhaupt über sich ergehen lassen musste. Seit langem. Ich weiß noch, völliger Ekstase, erster Spieltag, 5:1-Sieg gegen Düsseldorf. Und da wussten wir ja nicht, dass die Fortuna auch in solche Schlamasselphasen reinkommt zum Saisonstart und Bielefeld ja auf Jahrzehnte hinaus vielleicht weiterhin unschlagbar sein könnte in der zweiten Liga. Auswärtserfolg gegen Kiel, dachten wir, okay, es geht weiter, Bundesliga-Aufsteiger in die Tasche gesteckt. Wieder Werder Bremen im Pokal geschlagen. Niemand kann uns stoppen, so ungefähr. Und dann dachte man so, ja, die Dresdner, die wollen Revanche haben für dieses Last-Minute-1-1, was es letzte Saison in Liga 3 gegeben hat. Resultierte dann in der ersten Niederlage. Braunschweig bitter, bis in die letzte Minute gezittert. Magdeburg zu Hause geschlagen. Die spielen einen komplett anderen Fußball. Sprechen wir gleich noch drüber, als wir das in der letzten Saison gesehen haben. Jetzt mal endlich mal wieder Sieg. Eingefahren und bei weitem auch nicht so auswärts stark, wie wir es die letzten Jahre gesehen haben. Und dann ging es eben los. Gegen Hannover hast du keine Chance. Gegen Fürth, das ist die Achterbahn schlechthin. Die habe ich am ersten Spieltag gegen Dresden gesehen. Ich habe Futkoy, den Ex-Eintracht-Spieler bei Kickbase, der macht mal gefühlt 400 Punkte, mal minus 40. Also, das ist total unberechenbar. Also, als ob du quasi Pik, Ass, Herz, Karo und Kleeblatt. Also, das ist jetzt die fünfte Spielkarte, die du da jetzt in der zweiten Liga mit hast. Und dann ist klar, gegen Schalke kannst du verlieren, gegen Paderborn, so ein Nachbarschaftsduell artet gern mal aus. Und jetzt ist es mal wieder eine Positivschlagzeile, dass man den Tabellenführer schlägt, der zu dem Zeitpunkt, ja, lieber Paul, ich grüße dich ganz herzlich, nicht Tabellenführer war, weil das der glorreiche FC Schalke 04 war. Und jetzt sind die Vorzeichen gestellt für die nächsten Sensationen. Ob David Müller allerdings daran glaubt, dass wir am Union jetzt auch im Pokal schlagen, das könnt ihr euch bei On the Pitch anhören. Es werden aber natürlich keine leichten Aufgaben jetzt. Union, du hast Darmstadt, du hast Karlsruhe. Das sind drei richtig fette Brocken, die du da erstmal aus dem Weg räumen musst. Und dann, ja, bis dahin hat Klose die Nürnberger auch wieder im Griff. Woran liegt's? Personal. Du hast einen Marius Wöll zurückgeholt. Das ist sehr, sehr spät passiert. Das hat sich ja so ein bisschen nochmal auf das Gemeinschaftsgefühl ausgewirkt, weil man dann irgendwie so die anbahnende schlechte Phase hatte und dann sagte, oh, irgendwie haben wir diesen Pokalkader wieder ein bisschen zusammengerottet. Aber die Defensive hat einfach nicht so performt, wie das der Fall war. Es gab unerklärliche Fehler im Pokalfinale, unerklärliche Formausfälle à la Robin Koch, die wir jetzt bei Großer oder bei Leon Schneider hinten drin auch gesehen haben, womit man einfach rechnen muss, weil das jetzt auch nicht die erfahrensten Spieler sind. Ich erinnere noch einmal daran, die sind alle gefühlt ohne Zweitliga-Erfahrung in diese Liga gegangen. Klar, Marvin Melem, aber der ist auch mit Verletzungssorgen unterwegs gewesen. Aber also ich finde nach wie vor, und das sehen wir auch an Dynamo Dresden, schlägt man sich als Aufsteiger nicht schlecht und dann sind wir auch mit Platz 9 mehr als gut bedient. Und wenn die Defensive hinten vielleicht ein bisschen unter Kontrolle gebracht wird, dann darf man sich eigentlich nicht beschweren. Aber das kann nach diesem Pokalspiel auch schon wieder ganz anders klingen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wichtig, ne, immer sich gut zu etablieren nach so einer Drittligasaison ist ja auch nicht so einfach. Dynamo Dresden sehen wir ja auch gerade, die haben mal wieder Schwierigkeiten, was ja auch komisch war, weil die relativ gut auch angefangen haben und so relativ schleichend jetzt da im Treibsand der Relegation feststecken. Insofern finde ich das, was die Arminia macht, muss ich mal Props an euch rausgeben, macht ihr das sehr gut. Und ja, ihr kann es ja sagen, dass ich für Union getippt habe, aber das hindert ja niemanden daran, eine erneute Pokalreise nach Berlin dann im Mai zu unternehmen. Also von daher, dann als Zweitligist. Also.
Bis dahin, ja, ist noch ein bisschen hin. Ja, dann ist es auch wieder das erste Spiel von Marius Wöll im DFB-Pokal für Arminia Bielefeld. Das war in der ersten Runde ja noch anders. Ach, zweite Runde gegen den Bundesligisten. Da kommt halt dieses 0-6 von Stuttgart wieder hoch, was wir da hatten vor 3 Jahren. Es kann halt aber auch gefährlich massiv in die Hose gehen.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, was hast du erwartet? Also, dass er Illertissen bekommt? Also, es gab ja jetzt nicht viel, was jetzt, sag mal, so krass unterklassig gewesen wäre. Energie Cottbus also, vielleicht noch.
Der große Change wird einfach sein, dass wir auswärts spielen, weil wir das seit, seit dieser Stuttgart, also das ist ja deutlich länger her wahrscheinlich, ich kann mich nicht an ein Pokalauswärtsspiel von Arminia erinnern, weil es einfach so lange her ist. Weil diese letzte Saison so alles überstrahlt. Bin erstmal gespannt, wie diese Konstellation jetzt mal wieder ist. Arminia, Pokal, auswärts.
Ich verstehe ehrlicherweise auch gar nicht, warum warum bei Erste gegen Zweite Liga nicht der Zweitligist automatisch das Heimrecht bekommt. Wundere ich mich schon seit Jahren so, warum das so ist. Ich glaube, da hat ja vor ein paar Jahren dann auch mal im Pokalviertel- oder Achtelfinale auch mal Bayern gegen Heidenheim gespielt, wo Heidenheim noch Zweitligist war. Nach 90 Minuten stand es dann 5-4 für Bayern.
Ja, in München also, war das ja, ne?
Ja, genau.
Ja, also, genau. Ja. Ich glaube, bei uns war es jetzt so, dass wir in der ersten Runde noch über den Amateurtopf quasi reinkamen, wenn ich mich nicht irre, dass aber für die zweite Runde nicht gegolten hat. Aber frag mich jetzt ehrlicherweise nicht nach dem Regularium im DFB-Regelpassus.
Ja, aber vielleicht nochmal, lieber DFB, falls jemand das hört, ändert das mal bitte.
Weil ja, also generell.
Ich finde es nicht logisch, also...
Also unterklassige Teams dürfen gerne immer zu Hause spielen. Also ich überlege gerade, Augsburg gegen Bochum, jetzt zweite Pokalrunde genau das gleiche. Wolfsburg gegen Kiel genau das gleiche. Also ich glaube, was Kiel im Pokal kann, haben wir in den letzten Jahren auch erlebt. Grüße an den Bayern-Fan. Ja. Und die müssen jetzt halt in Wolfsburg spielen. Und wir haben gesehen, was in Wolfsburg letzte Saison im Pokal unter der Woche los war. 18.30 Uhr. Oh, das ist echt undankbar. Also da kann man gerne was drehen.
Auf jeden Fall. Gucken wir mal noch ein bisschen nach unten. Fortuna Düsseldorf, Platz 13, haben auch schon den Trainer gewechselt. Markus Anfang ist da jetzt der neue Coach. Krass enttäuschend, wie sie da bisher unterwegs sind. Du hast eben Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg angesprochen, wo du gesagt hast oder deinen Gedanken geäußert hast, wenn ihr dann gegeneinander spielt, dass der FCN bis dahin besser dasteht. Man kann jetzt natürlich sagen, letzte 3 Spiele, okay, keins mehr verloren. Spricht eventuell für eine Entwicklung. Aber so ganz gefallen tut mir das ehrlicherweise nicht. Jetzt auch gegen Kaiserslautern, was sie da an Chancen vergeben haben. Meine Güte. Also gerade Miroslav Klose als Weltklasse-Stürmer. Ich hatte die Sorge, dass er sagt, komm Leute, lasst sein, komm. Ich mach noch mal, hier gibt die Schuhe, ich mach das jetzt selber, das Ding. Ja. Ich weiß nicht, ich mag Klose sehr gerne und ich wünsche ihm auch den Erfolg irgendwie. Aber als Trainer, ich finde ihn nach wie vor nicht überzeugend.
9 Punkte aus 10 Spielen, so schwach sind die Nürnberger noch nicht gestartet. Und ja, klar, du bleibst jetzt ohne Niederlage, aber was haben wir hier? 2,4 Expected Goals auf dem Betzenberg und am Ende holst du einen Punkt, weil du in der 93. einen Elfmeter reinmachst. Also das ist dann jetzt auch nicht die Qualität, die dich dann auf Dauer nach vorne bringt. Ja, die müssen noch ein bisschen Geduld haben. Hoffentlich auch mit Miroslav Klose, weil ich will eigentlich nicht, dass diese Geschichte zu Ende ist, weil du bist sehr, sehr schnell verbrannt auf dem Markt und
ja.
Ich glaube, so schnell würde Miro Klose dann keinen Job mehr in Deutschland bekommen, zumindest nicht in den ersten beiden Ligen.
Ja, weil man ja auch nicht vergessen darf, die ersten Trainerstationen, die er hatte, waren ja jetzt, also
weder Alltag war auch nicht überragend, ja.
Ja, also weder, dass Alltag ein großer Verein oder ein größerer Verein ist, noch, dass es da auch sportlich gut funktioniert hätte, ne? Ansonsten, was kann man noch sagen? Ja, Dynamo Dresden als Aufsteiger, dass sie sich schwer tun, konnte man absehen. Das ist jetzt natürlich, dass trotzdem als einzige Mannschaft bisher aber nur ein Sieg dabei herausgekommen ist. Gut, viermal unentschieden. Aber trotzdem, also selbst Bochum und Magdeburg haben wenigstens zweimal gewonnen. So, ne? Da finde ich das schon ein bisschen enttäuschend. Bei Bochum, die ja jetzt auch vor wenigen Wochen den Trainer gewechselt haben, Uwe Rösler da jetzt am Werk, da habe ich mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert. Also Uwe Rösler, es läuft bisher ganz, ganz ordentlich, aber also ich hätte ihn jetzt, also ich wäre gar nicht mehr auf die Idee gekommen, den überhaupt noch zu holen. Und da werden mir vielleicht jetzt alle Bochumer aufs Dach steigen, vielleicht auch zu Recht, aber inwiefern ist denn so von dem Drumherum Uwe Rösler anders wie Dieter Hecking? Habe ich mir die Frage so ein bisschen gestellt.
Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen passen, weil für mich war Uwe Rösler ein ziemliches No-Name-Objekt in Sachen Trainerpersonalie. Ich habe jetzt gerade mal so seine Bio aufgemacht. Klar, Düsseldorf, aber sonst war der nur im Ausland relativ wenig in Erscheinung getreten. Also ich konnte damit erstmal nicht viel anfangen und deswegen ist es für mich dann auf jeden Fall doch ein deutlich anderes Kaliber als Dieter Hecking. Weil Dieter Hecking hat im deutschen Profifußball in den letzten 20 Jahren alles erlebt. Und Uwe Rösler mit Fortuna Düsseldorf jetzt vielleicht nicht allzu viel. Also würde ich das in Sachen Trainerpersonalie schon noch ein bisschen unterschiedlich lagern. Der ist mit denen abgestiegen. Und sind dann, warte mal, die waren Fünfter und dann ist er entlassen worden. Ja, weiß ich nicht. Also ist schon ein anderer Typ. Okay. Warum dachtest du, dass sie gleich sind oder ähnlich, vergleichbar?
Ich kann das sportlich, muss ich dazu sagen, nicht genau belegen. Ich hatte nur vom Gedanken her Dieter Hecking sehr viel so der Feuerwehr Typ und da hatte ich Uwe Rösler, vielleicht liege ich da auch falsch, wie gesagt, und ihn hatte ich da auch so in diese Richtung da jetzt so ein bisschen einsortiert, was die Situation ja jetzt gerade auf Platz 17 ja auch hergibt. Ja. Ne? Nur ich habe mich dann gewundert, warum holt man dann, ersetzt man ähnlichen Typ mit ähnlichen Typ, weißt du? Das war so ein bisschen
älteres Kaliber.
Aber vielleicht Erfahrung. Tue ich ihm da auch Unrecht. So, also da, ich bin da komplett offen.
Warten wir es mal ein bisschen ab, würde ich sagen.
Ja.
Stand jetzt aber Bochum ähnlich schwach als Absteiger wie Schalke vor 2 Jahren.
Ja.
Da ist ein bisschen was zu tun.
Und spielerisch müssen sie halt da sich auch noch massiv von nach vorne entwickeln. Ich habe ja in dieser Saison ein Testspiel gesehen. In der ersten Länderspielpause war das, glaube ich, wo der MSV ja in Bochum getestet hat. Da war, glaube ich, also da war Dieter Hecking noch Trainer. Ich glaube, dann am Wochenende nach der Länderspielpause, danach wurde er entlassen. Das war auch ein bisschen crazy. Da stehst du auf einmal mit Dieter Hecking noch da an der Tatanbahn neben dem Vonovia-Ruhrstadion und dann am nächsten Wochenende ist er weg. War auch ein bisschen absurd, auch wenn ich jetzt nicht mit ihm besprochen habe. Ich war ja für den MSV da.
Ja, falls Nico Mannstein zuhört, ich erzähle jetzt nicht nochmal die Geschichte, wie ich Dieter Hecking Geburtstagslied gesungen habe.
Schade eigentlich, kenne ich die Geschichte?
Okay, gut. Herbst 2013. Ich muss jetzt hier mal parallel ein bisschen recherchieren, das ist ja so schön bei alten Geschichten, das große Problem von Oral History, du fragst einen Historiker, das kommt hin, also 2013 in Wolfsburg, wir waren im Herbst da auf Klassenfahrt und ich meine, er ist sogar, jetzt guck ich mal, ja, 12., nee, 2014 muss es gewesen sein, auf Klassenfahrt, ich glaube, er ist dann genau auch 50 geworden. Wir haben beim VfL Wolfsburg Training mit unserem Sport- und Profilehrer zugeguckt. Und danach waren wir, also da ist jetzt nicht so viel los beim Wolfsburg Training. haben wir dann auch so Autogramme und so. Und dann hat Herr Dölle gesagt, schöne Grüße, der Hacking hat heute auch Geburtstag. Komm, wir singen mal ein Lied. Wir haben alle Herr Dölle noch nie singen gehört. Und dann hat die gesamte, was war das dann? Weiß ich nicht, 6B, 7B, keine Ahnung. Lieber Hacking. Alles Gute zum Geburtstag, ja.
Ach, witzig. Nee, die Story kann ich noch nicht. Und das Schöne ist, jetzt hast du sie mit der Außenwelt geteilt. Ja. Geil. Ob er sich daran noch erinnert, das würde mich interessieren. Hättest du das mal früher gesagt, dann hätte ich ihn da mal drauf angesprochen. Vielleicht. Ob er sich noch an die 6B erinnert.
Ja. Oh Mann, ey. Nee, ich glaube, es war dann schon 7B. Aber na, also, mein Gott. Ist das lange her, ey.
Ja, ja. Wir wären alt, ne?
Ja.
Insofern, willst du noch was zur zweiten Liga sagen? Sonst können wir ja gerne mal im Programm weitergehen.
Falls jemand einen Tipp hat, wie das Kleeblatt in den nächsten Wochen abschneidet, schreibt mir gerne. Ich freue mich dann mal, meinen Sturm vielleicht doch nochmal zu überdenken. Wenn Ebnu Talib im Winter gehen sollte und Footcoil weiter Achterbahn fährt, überlege ich mir da nochmal was. Vielleicht Joey Grotowski, wer weiß.
Wäre ja auf jeden Fall einer, den du gut kennst.
Ja.
Bundesliga aktuell. Wir gehen einmal, beziehungsweise ich gehe einmal schnell die Ergebnisse durch und dann können wir einfach mal entscheiden, über was wir so sprechen wollen. Also, es ging los. Freitagabend, Werder Bremen 1:0 gegen besagte Union Berlin. Ein Hammer-Tor von Marco Grüll, der dieses Spiel entscheidet, welches ansonsten eher so, ja, gut, okay war. Dann am Samstag, Eintracht Frankfurt 2:0 St. Pauli geschlagen. Stelle ich dir gleich die Frage, ob das ein Befreiungsschlag war? Ja, nein. Ansonsten die St. Paulianer, die 5. Niederlage in Folge, sieht nicht mehr so gut aus. Die Bayern haben gewonnen in Gladbach 3:0, war eigentlich souverän, aber auch irgendwie crazy mit der roten Karte und dem verschossenen Elfmeter der Gladbacher. Dazu erstes Bundesligator von Lennart Karl. Der FC Augsburg hat richtig Haue bekommen von RB Leipzig. 0:6, das stand auch schon 0:4 zur Pause. Wir reden gleich über den besagten Sandro Wagner-Hype-Train, der keiner mehr sein dürfte. Hoffenheim gewonnen 3:1 gegen Heidenheim. Vor allem André Kramaric da wieder im Fokus. Ein Tor, eine Vorlage geliefert. Wolfsburg hat 1:0 gewonnen beim HSV. Alle fragen sich bis heute, wie das eigentlich möglich war. Denn gut war dieses Spiel vom VfL auch diesmal nicht.
Ja.
Borussia Dortmund hat dann das Topspiel gewonnen gegen Köln mit 1:0. Ein ganz, ganz spätes Tor von Maxi Bayer. Als Bayern-Fan habe ich da ordentlich ins Kissen gebissen bei dieser Aktion. Da auch gleich vorab die besten Genesungswünsche an Timo Hübers. Schwere Knieverletzung wurde heute, wir nehmen am Montag auf, wohl auch schon operiert. Also diese Saison kann man da für ihn, glaube ich, den Haken hintermachen, dass er da nicht mehr zurückkommen wird. Richtig bittere Geschichte. Dann hatten wir am Sonntag noch die Leverkusener, die 2:0 gegen Freiburg gewonnen haben. Und der VfB drehte das Spiel gegen Mainz am Ende 2:1. Ich lasse dir die freie Wahl. Worüber möchtest du reden?
Fangen wir vorne an. Also ich sage mal so, Traumtor, Faktor, ganz vorne und ganz hinten auf jeden Fall vorhanden. Grüll und Führig schließen oder beginnen, je nachdem, den Spieltag bilderbuchgerecht ab. Zweiter Werder-Heimsieg in Folge, stehen auf Platz 9, das ist cool für Werder. Ich gehe jetzt trotzdem einfach mal alles durch und bleibe am Ende wahrscheinlich trotzdem bei der Eintracht hängen. Über Sandro Wagner sprechen wir gleich noch, deswegen.
Ja,
gucken wir mal. Ich stelle dir die Hype-Train-Frage, muss ja nochmal hier aufgerollt werden. Hoffenheim gewinnt, klar. HSV Wolfsburg habe ich zu wenig davon gesehen. Nico hat nur gesagt, Terrorfußball war, also guckt euch Statistiken an, das ist ein Rätsel, wie Wolfsburg dieses Spiel gewinnt. Der Bayern-Bus kam dann irgendwann in Gladbach an, deswegen geht auch dieser Sieg in Ordnung. Ich schließe mich den Genesungswünschen für Timo Hübers ab, bitter für Köln, dass es dann nicht zum Punktgewinn reicht. Gerade in Dortmund, das schaffen nicht alle. Und dann, ja, Sonntag ist eigentlich erwartungsgemäß passiert. Also, dass die Mainzer dann ausgerechnet gegen Stuttgart anfangen, in der Liga zu punkten, hätte mich dann auch überrascht. Und die Eintracht am Samstagnachmittag, Erlösung, weiß ich nicht. Also, letztes Jahr hatten wir das Spiel der Eintracht zu Hause gegen St. Pauli kurz vor Saisonende. Das war ein turbulentes 2-2, wo, glaube ich, in der ersten Viertelstunde schon 3 Tore fallen. St. Pauli dann vorne liegt und sich alle denken, haben die keine Lust auf Champions League, die SGE? Und jetzt haben sie Lust auf Champions League. Da läuft zwar nicht, zumindest nicht unter 6 Toren pro Spiel. Und das ist auch das Problem, weil hinten läuft er da gar nichts. Also gegen Freiburg schon ganz früh die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich weiß nicht, wo Robin Koch steht, auf jeden Fall irgendwie neben sich. Keine Ahnung. So, diese Torwart-Thematik ist jetzt Gott sei Dank für mein Empfinden doch schneller gelöst worden, als ich das erwartet hatte, dass Zetterer zurück darf und Santosch erstmal wieder auf der Bank sitzt. Die Frage ist, wie lange wird das nochmal Thema in Sachen Weihnachtspause? Es war jetzt die Rede von Liverpool und noch ein paar Wochen. Kommt das dann irgendwann wieder? Ich weiß es nicht. Also die Fragen sind noch nicht so super beantwortet. Christensen ist zurück. Und jetzt ist es eben das erste Mal seit dem Pokalspiel in Engers, was du dir gar nicht vorstellen kannst, wo die Eintracht mal hinten ohne Gegentor bleibt. St. Pauli kämpft aktiv, die Chancen bleiben oft aus. Es war im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel in der Woche davor ein schwächerer Auftritt, aber auch trotzdem umschaltstark. Also wenn die Eintracht hochsteht, hat St. Pauli auch gut und gerne treffen können. Gab jetzt natürlich nicht so die Mega-Gelegenheiten. Ist jetzt auch nicht so der Kantersieg des Champions-League-Aspiranten gegen den vermeintlich das Team, das da unten im Abstiegskampf mit drin ist. Also für Befreiungsschlag würde ich sagen, ist es noch ein bisschen früh. Aus Eintracht-Sicht Riesenbrett mit Dortmund im Pokal. Und dann, ja, weiß ich nicht, gewinnst du am Ende auch nicht höher als, weiß ich nicht, 3-1 in Heidenheim am Wochenende. Da kommt Neapel, das ist schon mal in die Hose gegangen. Und da sind keine Fans dabei. Also,
ja, genau.
Es braucht noch ein paar Wochen, finde ich.
Du hast das Thema Torhüter angesprochen, da würde ich gerne nochmal einhaken. Ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass man Kauer Santosch da doch relativ früh dann auch wieder in die Kiste gestellt hat. Ich hätte an Frankfurts Stelle noch ein bisschen gewartet, insofern finde ich es nicht überraschend, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es tut mir für den Jungen total leid, weil ich da, und du hast eben angesprochen, dass Frankfurt doch in dieser Saison sportlich einige merkwürdige Entscheidungen trifft. Dino Topmüller muss man da auch mal in die Kritik mit einnehmen. Und gerade bei dieser Torhüter-Thematik fand ich das wirklich echt.
Was denn noch zum Beispiel?
Also allgemein die spielerische Ausrichtung und dass es partout, dass er die Abwehr einfach nicht dicht bekommt. Und die Tore sind letztendlich immer identisch. Also ich fand, gerade gegen Liverpool war es ja, da kam die eine Ecke von der einen Seite, die war drin. Ja. Ein paar Minuten später kam die Ecke von der anderen Seite und die war auch drin. Und es war wirklich exakt dasselbe Schema, wo du dich dann auch fragst, also sag mal, was ist denn da los? Du gehst in Führung. Ich meine, gut, dass du gegen Liverpool verlieren kannst, passiert. Dass du da auch die Hucke voll bekommen kannst, passiert auch. Aber ich meine, du gehst sogar in Führung. Und wie viele Minuten hatte das wirklich Bestand? Also ich habe auch so den Eindruck, die Offensive kann ja gar nicht so viele Tore schießen, wie sie hinten reinbekommen. Ne? Und wie gesagt, gegen St. Pauli war das auch alles andere als jetzt so super stabil. Und da kommen wir, dann schließe ich das Thema auch ab, kommen wir halt zum Thema Torhüter auch zurück. Also du hast eine verunsicherte Defensive, dann brauchst du aber hinten auch einen stabilen Torhüter. So, dann holst du deinen Keeper zurück, der sehr lange nicht mehr gespielt hat. So, vielleicht hättest du ihm besser auch noch ein paar Trainingseinheiten gegeben, um wieder reinzukommen. Und er floppt direkt wieder und jetzt nimmst du den Wechsel und drehst das alles wieder zurück. Also du kannst ja bei der Defensive nicht mehr sagen, okay, wenn es mal schief läuft, auch mal ein paar Wochen, wir haben aber safe einen sicheren Rückhalt auch hinten. Sondern durch diese andauernde Wechselei jetzt auch, wo beide wieder am Start sind, bringst du da keine Sicherheit so richtig rein. Und auch vorne, wenn ich mal so Leute wie Wea anspreche, die in der Offensive auch immer noch nicht so richtig.
Meinst du Wahi?
Wieso habe ich jetzt Wea?
Timothy Wea, meinst du?
Ja, ich meine Wahi. Sorry.
Der ist ein bisschen blass, das stimmt.
Die da auch nicht so richtig ankommen. Also finde ich, dass es ist zu viel
junges
Spektakel, ja, auch zu viel Spektakel. Du müsstest das mal irgendwie auf eine Ebene runterkühlen, wo du sagst, wir machen heute mal, so wie sie es gegen St. Pauli vielleicht, aber auch halbwegs hinbekommen haben, aber so ein Rügen, 2-0-Sieg, offensiv gut, defensiv stabil. Und es ist aktuell zu viel Bam, 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 das, was bei Frankfurt jahrelang geil war, aber jetzt geht's halt mal komplett in die andere Richtung und das ist nicht gut.
Ja, komplett würde ich noch nicht sagen, weil sie nicht auf Tabellenplatz 15 stehen. Aber also die Schlagzeilen der letzten Stunden, die ich halt wahrgenommen habe, ist, das Haustier von Michy Batshuayi ist gestorben und ein Kollege, der auch über die Eintracht berichtet, fordert Timothy Chandler in den Kader zu machen, damit da so ein bisschen irgendwie Erfahrung da ist, mal jemanden, an den man sich anlehnen kann, um das eben mal auch durchzustehen, weil du hast die Torhüter-Debatte angesprochen, wir müssen jetzt nicht noch ein anderes Fass aufmachen, aber man muss ja auch darüber sprechen, dass Michael Zetterer ja auch noch nicht so viel Champions-League-Erfahrung hat. Klar, der hat mit Werder Bremen jetzt durchaus auch schon Bundesliga gespielt, aber der hat jetzt den Pokal Dortmund und dann muss er in Neapel spielen, wo er auch noch nie war wahrscheinlich, und es sind keine Eintracht-Fans dabei, die ihm zumindest mal so ein bisschen Mut zusprechen können, sollten die offensiv mal gerade ihr Feuerwerk zünden und er ist da hinten in seinem Tor alleine. Es ist wirklich ein bisschen verzwackt. Ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht.
Ja, sehe ich genauso. Ich würde vielleicht mal eine Sache, die ich noch hervorheben würde, auf die Bayern muss ich jetzt nicht groß eingehen. Ich würde eine Sache zu Gladbach vielleicht sagen.
Ja.
Die ja wirklich gerade auch in Unterzahl die Bayern auch richtig lange genervt haben. Eugen Polanski hat ja so. ich hatte auch wirklich so ein Gefühl, wo alle gesagt haben, Bayern rollt über Gladbach rüber. Ich dachte, oh, das haben wir in den letzten Jahren, da war die Situation oftmals, also bei Gladbach nie so ganz schlimm, aber ich kann mich erinnern, dass man in den letzten Jahren auch immer gedacht hat, die Bayern waren in einer so guten Form in Gladbach, kein Problem. Und das ging dann häufiger auch mal in die andere Richtung. Insofern habe ich bei diesen Auswärtsspielen immer ein bisschen Schiss.
Ja.
Trotzdem, die Gladbacher haben das ja über weite Strecken sehr ordentlich gemacht. So, und waren jetzt 80 Minuten in Unterzahl. Trotzdem, ich stelle mir immer die Frage, Eugen Polanski hat jetzt Zeit bis zur Länderspielpause. Ruven Schröder ist da neu am Start, muss sich da auch noch orientieren. Aber wird Gladbach aus diesem Spiel, wo sie defensiv gute Arbeit geleistet haben, was werden sie daraus mitnehmen? Ich habe immer so den Eindruck, man macht ein gutes Spiel gegen den FC Bayern, auch wenn sie da jetzt keine Punkte mitgenommen haben. Aber es folgt nichts daraus. Wenn du dann nächste Woche, ich weiß nicht, wer der nächste Gegner ist, ich glaube Mainz oder so, also die Mannschaften, gegen die du gegen den Abstieg, wo Gladbach jetzt gerade steht, Punkte holen musst, da ist die Motivation.
St. Pauli, Köln, Heidenheim.
Ja, St. Pauli, genau.
Nach einem prognostizierten Pokal aus, vielleicht gegen Karlsruhe.
Richtig, das kommt auch noch mit dazu. Und da habe ich immer das Problem, dass die Mannschaften, sobald der FC Bayern weg ist und man denkt, okay, die haben aber da ein gutes Spiel gemacht, das müsste ja so weitergehen. Die Motivation ist aber häufig nicht die gleiche. Und insofern habe ich meine großen Zweifel, ob Gladbach diese Leistung, die sehr ordentlich war, so transferieren kann, was sie aber eigentlich müssten in dieser Situation. Wie siehst du das?
Ich bin Gladbach-Fan, nach wie vor. Also ich finde die, also alles wartet auf Tim Kleindienst, weiß gar nicht, was jetzt die aktuelle Prognose ist. Habe ich gerade, ich bin Gladbach-Fan gesagt.
Ich wollte auch gerade sagen, was?
Vor allem, also sie wäre auch da, sage ich, so blöd es klingt, nach einem 4-6 und einem 0-4, das sie auch schon in dieser Saison durchlebt haben, die können das. Aber ich weiß nicht warum. Das ist wie, als wenn du da 10 Minuten immer verteilt aufs Spiel einfach die Lichter ausknipst und dann fangen die sich die Dinger. Also ich finde, du hast gesagt, sie arbeiten defensiv gut. Ich hab die ab und an beim Tickern. Und ich sag mir immer, Gladbach kann richtig gut Kombinationsspiel. Was haben die da für Dribbler vorne drin? Das Pokalspiel gegen, was war das? Atlas Damon Horst. Das war jetzt auch kein Hingucker. Aber wenn da, also Honorar ist ja, glaube ich, auch jetzt verletzt gewesen. Oder ist er noch verletzt? Keine Ahnung. Aber Robin Hack und Konsorten, wenn die da vorne anfangen, also die können das. Ich weiß nur nicht, warum es nicht funktioniert. Mir fehlen die Erklärungsansätze und ich bin schon seit letzter Saison eigentlich ratlos, warum sie das nicht hinbekommen haben. Jetzt ist es der schlechteste Saisonstart der eigenen Bundesliga-Historie. Zu Hause keine Tore und dann rennen halt die Fans raus. Das ist tatsächlich das, was, glaube ich, am Ende am meisten wehtut. Dass du das den eigenen Fans nicht mehr erklären kannst. Die rennen da raus, teilweise nach einer Stunde, teilweise beim Frankfurt-Spiel zur Halbzeit. Und das kannst du deutlich langsamer nur abfangen als spielerische Veränderungen, wenn du mal wieder 3 Punkte holen willst.
Die nächsten Wochen werden da richtungsweisend sein. Ansonsten.
Nächstes Heimspiel gegen Köln. Sonst nur auswärts.
Also, ja, gut, wenn ich gerade das Thema Motivation angesprochen habe, also
wenn gegen Köln die Leute aus dem Borussia-Park rennen, dann brennt in Gladbach die Bude. Vorher abwarten.
Schauen wir auf jeden Fall drauf. Eine Sache, die wir an diesem Spieltag, und dann kannst du ja hinterher noch sagen, ob dir noch was anderes vorschwebt, aber eine Sache, die wir auf jeden Fall gemeinschaftlich noch mal beleuchten wollten. Sandro Wagner und der Hype Train. Du hast mir vor allem am Wochenende geschrieben gehabt mit dem Hype Train, wo ich dann darauf geantwortet habe, dass er ja so sinngemäß jetzt gerade am Entgleisen ist. Wie erklärst du dir das, dass das so dermaßen gerade auseinanderfliegt? Ich meine ja, Leipzig, seit dem Bayern-Spiel sind sie nicht mehr sie selbst. Sie sind jetzt richtig im Flow drin. Aber 0-4 zur Pause zurückzulegen, am Ende ein 0-6 daheim.
Also, ja, also da sieht man auch, wie kaltschnäuzig Leipzig im Vergleich zur Eintracht denn ist. Also ich meine, so eine hohe Halbzeitführung hatten die Gladbacher ja auch schon mal gegen sich. Das Spiel ist 6-4 ausgegangen. Das Spiel in Augsburg jetzt ist 0-6 ausgegangen. So hoch hat Augsburg zu Hause noch nie verloren. Ich habe das meiste, was ich von Augsburg diese Saison gesehen habe, so blöd es klingt, ist das Spiel gegen Halle. Das habe ich getickert. Da haben die losgelegt wie die Feuerwehr. Und danach 2 Ausrufezeichen gesetzt. Mehr auch nicht. Und ich habe dir deswegen geschrieben, weil kurz vor Spielende der Samstagskonferenz hat Wien Wiesbaden den Trainer Nils Döring in der 3. Liga entlassen. Ja. Und dann habe ich mir die letzten Ergebnisse von Wien Wiesbaden angeguckt und habe mich auf den ersten Blick ganz kurz gefragt, okay, warum wird denn jetzt hier der Trainer entlassen? Dann habe ich mir die Spielübersicht von AFC Augsburg aufgemacht und habe mich gefragt, in Jesse Wellmer-Manier, wie konnte Sandro Wagner beim Wolfsburg-Spiel seinen Job noch haben? Auch da gilt, wie bei Miroslav Klose, ich will nicht, dass dieses Projekt endet, weil ich einfach die Personalie und die Mission, ich versuche mich in den DFL-Ligen zu etablieren, total spannend ist. Und auch da, wer traut sich, Sandro Wagner, wenn er jetzt rausgeschmissen wird, in den nächsten 18 Monaten auf eine Trainerbank zu setzen, weil im Gegensatz zu Miro Klose, beide, sowohl Klose als auch Wagner, die würdest du ja nicht als Feuerwehrmann holen. Wenn, dann würdest du mit denen ja langfristige Projekte angehen und dafür sammeln sie beide gerade nicht sonderlich viel Pluspunkte.
Ich habe am Sonntag, ich schaue ja nicht mehr wirklich den Doppelpass, aber manchmal bekommt man ja trotzdem mal ein paar Schnipsel.
Ich habe jetzt schon Angst vor dem, was du erzählst.
In die Timeline gespürt. Ich meine, Alfred Draxler war es, der da so sinngemäß gesagt hat, ja, es ist immer problematisch, wenn der Trainer größer ist als der Verein.
Ja, aber immerhin ist da mal was groß in diesem Kaff.
Ich wollte da ja noch was ergänzen.
Ja,
ist es manchmal bei so Mannschaften, die in der Bundesliga sind und die aber dieses graue Maus-Image irgendwann loswerden wollen und dann die Situation aber eher umgekehrt schlimmer machen. Ist es da lieber von Vorteil, lieber für immer und ewig die graue Maus zu sein, aber immer safe den Klassenerhalt zu haben?
Weil die Antwort siehst du in Sinsheim gerade, oder nicht?
Naja, also zum Beispiel Hertha hatte das ja lange Zeit auch, da wollte man den Big City Club und es ging einmal richtig krachen in die andere Richtung. Und du hast ja auch Schalke und so weiter, auch bei den ganzen Traditionsvereinen. Das war ja im Prinzip genauso, nämlich lange Zeit Bundesliga, man war da fest drin.
Irgendwann kommt Geld und dann geht's bergab.
Bis man dann aber auch irgendwann den Gedanken hatte, nee, das ist uns jetzt zu wenig und jetzt geht's los. Es ging aber nicht los. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Augsburg ist es auch so. Ist vielleicht auch bei Sandro Wagner seine Spielweise für den Verein gar nicht die richtige?
Habe ich zu wenig von gesehen. Augsburg hat jetzt eben das erste Mal diese Phase, wir wollen in Scheinwerferlicht, hatten die ja vorher nicht, auch trotz Europapokal und was es da nicht schon alles gegeben hat. Ja, aber dieses Jahr wird es im Vergleich eben zu Hoffenheim, die ich jetzt vielleicht als Vergleichspunkt sehe, auch wenn die Vereinsursprünge in der Liga vielleicht nochmal anders gelagert sind, deutlich schwerer als bei den Kraichgauern hier die Klasse zu halten. Ja, jetzt sind es, wenn wir uns die Punkte angucken, natürlich, und das muss ich auch sagen, die profitieren natürlich auch davon, dass dann auch andere Krisenherde lodern in dieser Liga. Ja, wird ähnlich wie St. Pauli bis zum Saisonende Thema werden.
Auf jeden
Aber mit
Fall.
Welchem Trainer an der Seitenlinie?
Eben, das ist der springende Punkt. Möchtest du noch etwas zu diesem Bundesligaspieltag sagen? Dann hast du jetzt noch mal die Chance.
Liebe Mainzer, irgendwann klappt's.
Okay, ja, unterschreibe ich so. Dann feierst du jetzt deine Premiere, nämlich beim Fail der Woche. Und ich bin sehr gespannt, wen du da herausgesucht hast. Oder ist das gar nicht so super special?
Es ist mir sehr schwer gefallen. Und ich habe mich jetzt spontan mal umentschieden. Also es ist vielleicht für die Leute, die Fans von Underdogs an der Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga sind, die nicht der FC Schalke 04 sind, sondern ja vielleicht mal Lust darauf gehabt hätten, dass die SV Elversberg weiter da oben steht. Keine Ahnung, ist das jetzt blöd? Ich nehme jetzt das Eigentor von Elversberg in Bielefeld. Das erste in der Vereinsgeschichte der SV Elversberg. Das Missgeschick, das kann einem jedem Profifußballer mal passieren. Und jetzt ist es Le Joncourt, der Mann, der Verteidiger mit dem schönsten Nachnamen in der zweiten Fußball-Bundesliga passiert. Und er hat den Endstand für den ersten Bielefelder Erfolg nach 4 Pflichtspielen gemacht. Von daher ist in Toto ein Fail der Woche für uns Ostwestfalen. Ein Befreiungseigentor.
Ungefähr so schön wie der Name von Mikel Bransis. Wobei, da habe ich tatsächlich mal irgendeinen Kommentator neulich mal gehört, der hat wirklich Mikel Bransis gesagt. Ich weiß nicht, ob das bei DAZN oder Sky war, aber da bin ich fast hinten übergefallen.
Das CMS ist die einzige Wahrheit.
Ja, aber ich glaube, auch wenn ich es nicht kenne, aber Mikel Bransis ist deutlich wahrscheinlicher. Ich werde beim Fail der Woche ein wenig international, denn,
das dachte
ihr habt,
ich mir.
Denn ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, es war mal wieder Zeit für den Klassiko Real Madrid gegen Barcelona. Real hat mit 2-1 gewonnen. Ich glaube, man kann dieses gesamte Spiel, so wie es hin und her ging, auch als Fail bezeichnen, aber ich beziehe das mal auf eine Personalie. Vinicius Junior wird ausgewechselt, hat die Vorlage, glaube ich, zu einem Tor geliefert, wird ausgewechselt für Rodrigo. Und er war mit dieser Auswechslung, sagen wir mal, nicht einverstanden. Also ich zitiere, er soll dann auch gesagt haben, ich verlasse das, aufgrund dessen, dass er ausgewechselt wurde, ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe, ich gehe zur Hölle.
Was?
Und im Übrigen, ja, also
die,
hat
die
auch
Victor Boniface-isierung der Königlichen.
Ist auch dann direkt im Spielertunnel verschwunden, witzigerweise. Er kam dann aber bei Abpfiff noch mal raus, um sich mit Lamine Yamal zu hauen. das war auch total crazy. Und das war wirklich eine Geschichte. Vinicius Junior, so ein begnadeter Fußballer, aber menschlich zumindest das, was er auf dem Platz zeigt. Ich frage mich, wie man charakterlich so derartig daneben sein kann. Der Mann ist 25 Jahre alt. Also in diesem Alter, der ist so alt wie ich. Ja, also und wie man sich so derartig daneben benehmen kann, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Und da muss ich dann auch wirklich mal sagen, er ist ja gefühlt bei allen Menschen, die jetzt nicht Brasilien-Fan oder Real Madrid-Fan sind, ist er ja auch wirklich ein Feindbild. Das geht ja teilweise so weit, dass er auch rassistisch beleidigt wird, was wir natürlich absolut nicht gutheißen und absolut ablehnen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, er braucht sich ja nicht wundern, für so viele Menschen ein Feindbild zu sein, weil er das auch immer wieder nährt. So, und sowas hilft dann auch nicht. Und das andere noch, dann bin ich mit meinem Monolog fertig. Was bedeutet das für dieses Team? Was muss ich an Rodrigo denken, der ins Spiel kommt und dein Teamkollege veranstaltet bei der Auswechslung so ein Theater? Also, das ist auch gegenüber der Mannschaft, ist das so ein derartiges asoziales Verhalten gegenüber deinem Trainer. Also, ich würde ihn für eine Woche komplett aus dem Training verbannen, weil, sorry, das geht überhaupt nicht. So, jetzt darfst du gern was dazu sagen und mich wieder ein bisschen runterholen.
Kann ich verstehen. Vollständige Zustimmung. Ich schließe mich nur kurz noch an mit dem zweiten Fail der Woche, weil ich es auch einfach absurd finde. Ich mache es nicht oft. Für die Konferenz kann man es machen und auch für die Klassikübertragung. DAZN war nämlich wieder vor Ort. Bei Real gegen Barca, und es gibt ja einen riesen Zoff zwischen Real Madrid und La Liga. Die dürfen 2,5 Minuten vor Anstoß erst Spielbilder aus dem Stadion zeigen. Du siehst minutenlang das wunderschöne Bernabeu von außen, und ansonsten müssen die 3 R-Persönlichkeiten halt in dem benachbarten Park auf einem Hochhausdach, whatever, irgendwie ihre Vorberichterstattung machen, und sämtliche Stimmung geht irgendwie verloren, weil die Liga und der Verein sich nicht im Klaren darüber sind, wie man da mit der Vorberichterstattung von TV-Übertragung umzugehen hat. Das wird diesem Derby nicht gerecht. Vor allem nicht, wenn sich ein deutsches TV-Team auf den Weg macht und das von vor Ort überträgt. Das war halt schon mehrfach so. Ärgert mich total. Weil wann gucke ich mal La Liga WeLive? Also nur wenn das Spiel ist und dann sowas, und dann denkst du wieder, oh, Leute.
Ich schaue ja nicht mal ein Bundesligaspiel im WeLive. Also dann schaue ich mir die Highlights an, aber.
Ja, genau. Ich habe es jetzt vor allem auch wegen der Übertragung gemacht, und dann ist mir das halt wieder aufgefallen. Das ist einfach total, total bescheuert.
Ja, haken wir das auf jeden Fall ab und schauen auf den Ehrenmann, Ehrenfrau, je nachdem der Woche, was du herausgesucht hast. Mit was beglückst du uns? Oder mit wem?
Ich finde, Dennis Undaff und Chris Führig bekommen mal eine Gratulation für ihr erstes Saisontor in der Fußball-Bundesliga ab. Chris Führig habe ich vorhin schon erwähnt, weil das einfach total schöner Treffer war. Dennis Undaff, weil man in Stuttgart ja immer noch so ein bisschen auf der Suche ist, wer ist denn jetzt da vorne in der Offensive die Nachfolge für Nick Woltemade? Thiago Tomasch, müssen wir mal gucken. Meine Kickbase-Elf würde sich freuen, wenn er noch so ein bisschen sich aufdreht in den nächsten Wochen. Auch da hast du natürlich das Problem, du hast in der Europa League in Istanbul verloren, du stehst auf Rang 29 in der Europa League-Tabelle. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Da hast du im Vergleich zu den Mainzern zum Beispiel noch einen Krisenherd, mit dem du eigentlich gar nicht gerechnet hast so früh, weil Stuttgart, glaube ich, schon recht selbstbewusst reingegangen ist. Auch ja, wir können da Finale, Sieg mitspielen, aber im Moment ist Freiburg halt enteilt in der Tabelle der Europa League. Da muss Stuttgart auf jeden Fall was machen. Umso wichtiger dieser Heimsieg und umso wichtiger auch, dass die Leute, die vielleicht in den letzten Monaten so ein bisschen durchgehangen haben, wie Chris Führig oder Dennis Undaff, der seinen Sturmpartner vielleicht dann auch einfach verloren hat, dass sie wieder reingekommen sind und beide erfolgreich waren. Das ja, finde ich sehr cool und bin gespannt, ob es so weitergeht. Ich würde es dem VfB gönnen. Auch wenn sie natürlich einen Titel tragen und der Weg in diese Europa League ein sehr, sehr blöder war.
Da sprach der Arminia Bielefeld-Fan. Vielleicht dazu noch ergänzend, Undaff, der auch dann jetzt beim Europa League-Spiel bei Fenerbahce aufgrund seiner kurdischen Abstammung da auch ziemlich ekelhaft beleidigt wurde seitens der Fenerbahce-Anhänger. Also muss man auch noch mal erwähnen. Ich habe mich mal für einen Verein entschieden. Und zwar ist mir das aufgefallen. Ihr wisst es ja, ich bin auch ein großer England-Fan, schaue da auch viel die Premier League. Und ich wollte da einfach mal meine Props an den AFC Sunderland loswerden. Mhm. Weil ich auch ja ein großer Fan von der Netflix-Doku bin, Sunderland Till I Die, die ja schon vor einer Weile gelaufen ist. Also die ist schon ein paar Jahre alt. Also die ersten 2 Staffeln stammen, glaube ich, aus dem Jahr 2016, 17. Das waren ja 2 Spielzeiten, die sie abgedreht hatten. Und danach kam ja jahrelang erstmal nichts, bis dann die 3. Staffel so teilweise kam mit 3 Folgen, war auch eher so, ja, wir müssen das Ding irgendwie noch positiv mit einem Happy End beenden. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall rein. Da sieht man auch durchaus die schwierigen Zeiten eines Traditionsvereins, der lange Zeit in der Premier League gespielt hat und dann sehr lange verschwunden ist. und jetzt in diesem Jahr als Aufsteiger mit dabei ist und bereits 17 Punkte geholt hat, auf Platz 4 momentan steht. 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Jetzt am Wochenende 2-1 auswärts Chelsea geschlagen. Also wirklich eine voll coole Geschichte, dass die wieder zurück sind und auch bisher so gut agieren. Ich möchte ihnen das Lob, aber auch noch die beiden anderen Aufsteiger mit reinzählen. Leeds und Burnley, ja, stehen nicht ganz so gut da auf Platz 14 und 15, aber die machen sich mehr als gut und wir dürfen nicht vergessen, die letzten 2 Jahre sind jeweils die 3 Aufsteiger auch direkt wieder geschlossen abgestiegen und das ist relativ sang- und klanglos. Und dass diese 3 Mannschaften da aktuell doch deutlich zeigen, hey, das wird so automatisch nicht passieren, finde ich sehr, sehr schön. Tut der Premier League auch gut. Und wenn du auch mal nach unten guckst, Nottingham Forest, die jetzt auch wieder den Trainer entlassen haben, Ange Postecoglou, ich weiß nicht, wie viele Spiele war der da? 4, ich glaube 4 Spiele oder so. Und dann nach dem letzten Spiel, glaube ich, nach einer halben Stunde nach Spielende direkt die Entlassung rausgegeben. Also, da musst du dir schon die Frage stellen, was geht da ab? Dasselbe bei West Ham und Wolverhampton, die aktuell da unten drin stehen. Also, das ist wirklich, fand ich irgendwie wichtig, das mal zu erwähnen. Und wir kommen ja gleich in die Ist-noch-was-Kategorie. Da werde ich in der Hinsicht auch noch mal einem englischen Verein gegenüber mein Bedauern ausdrücken. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Ja, sehr, sehr cool. Kurze Zwischenfrage, habt ihr über Mjällby schon gesprochen?
Ist das der schwedische Meister?
Absolut, der schwedische
Meister. Dann erzähl uns doch gerne, also ich habe es nur so über Ecken gehört, erfahren.
Ja, ist eine absolute Sensation, ich weiß nicht, wie viele Einwohner dieses Fischerdorf hat, viel mehr als 1000 sind es nicht. Ja, und das ist ein Traktorkorso gewesen, das war jetzt nicht in der letzten Woche, das ist schon ein bisschen her. Spielen seit dann jetzt wieder 5 Jahren, glaube ich, in der ersten schwedischen Liga und haben seit dem 11. Mai kein Spiel mehr verloren und sind auch seitdem, genau, ungeschlagen geblieben, jetzt auch nach der feststehenden Meisterschaft, die sie auswärts klar gemacht haben in Göteborg, in dem Stadion bin ich sogar noch, habe ich von oben so drauf geguckt, wenn ich mich nicht irre, dieses Jahr.
Warst du im Urlaub, ne?
Genau, ja, da war ich mit dem Schulorchester, meinem alten, war ich in Göteborg und da bin ich an dem Stadion vorbeigelaufen und dachte ich, oh gut, die Arena kennst du ja, konnte ich leider nicht rein im Vergleich zum großen Ullevi, ist direkt nebenan und genau da hat Mjällby eben am 20. Oktober war das, also vor genau einer Woche, während der On-the-Pitch-Aufnahme, den schwedischen Meistertitel klar gemacht. Natürlich der erste der Vereinsgeschichte, jetzt gegen Norrköping am Sonntag auch noch den ersten Heimsieg gefeiert. Da war sicherlich ordentlich Party, weil es eben der erste Heimsieg seit dieser Meisterschaft war und es sind jetzt noch 2 Spiele zu gehen Anfang November und dann haben wir nächstes Jahr Mjällby im Europapokal. Die Frage ist in welchem, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als das bei der deutschen Qualifikation so der Fall ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Ausrufezeichen, vor allem auch für die anderen Mannschaften. Göteborg Vierter, Djurgården, die haben wir letztes Jahr zum Beispiel gegen Chelsea in der Conference League gesehen, ja. Die sind Fünfter, Malmö als Meister und Pokalsieger auf Platz 6. BK Häcken, 9. Kennt man auch. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Ausrufezeichen, was da in Schweden gesetzt worden ist.
Ja, auf jeden Fall auch eine schöne fußballromantische Geschichte und damit sind wir schon in der Ist-noch-was-Kategorie. Die Nationalmannschaft würde ich jetzt nicht groß besprechen, das ist schon ein bisschen zu lange her. Wir werden vor der Länderspielpause ja, glaube ich, noch eine Folge haben, meine ich. Muss ich mal kurz überlegen. Ansonsten besprechen wir das dann danach und gucken dann, ob wir uns direkt für die WM qualifiziert haben oder ob wir alle noch Angst haben müssen. Aber ein Wort zur Frauennationalmannschaft auf jeden Fall. Die aktuell ja morgen um den Einzug ins Finale, ins Nations League Finale spielt. Das Hinspiel gewonnen 1-0 in Düsseldorf gegen Frankreich. Und da müssen wir auch mal Genesungswünsche loswerden an Lena Oberdorf, die sich natürlich nicht bei der Nationalmannschaft verletzt hat, sondern beim FC Bayern. Wieder ein Kreuzbandriss und dabei ist sie ja gerade erst wieder eingestiegen. Ach, so eine, ich sag's jetzt mal, das ist so eine Scheiße, weil du leidest so mit diesen Leuten immer so mit, weißt du, du arbeitest monatelang dafür, wieder auf den Damm zu kommen und dann machst du 1-2 Spiele und bist dann wieder für ein ja, auf jeden Fall raus. Kann ja nicht wahr sein, oder?
Nee, das ging mir genauso, als ich es gesehen habe. Es hatte sich ja schon angedeutet, dass sie runtergehumpelt ist. Die Ansage kam dann danach, dass es dann wirklich ein Kreuzbandriss wieder ist. Operation bereits erfolgt. Sie hat sich jetzt am Wochenende auch wieder bei Instagram gemeldet und hat dann erste Einblicke gegeben. Ja, so Alltag mit Schiene und Verband. Und es ist einfach, ja, total bitter. Ich hoffe, dass sich das nicht langfristig niederschlägt, dass sie auf jeden Fall nochmal auf dem Niveau zurückkommt, auf dem wir sie ja schon gesehen haben. Von daher, Daumen sind gedrückt, Comeback stronger und vor allem auch länger als in diesem Mal. Und natürlich für die deutsche Mannschaft darüber hinaus dann der Erfolg hoffentlich auch so, dass es weiter zum Weiterkommen reicht, damit dann im November auch das Finale der Nations League mit deutscher Beteiligung steigen kann.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön.
Finale am 2. Dezember. Ich weiß gerade gar nicht, wo. Ich habe es ehrlicherweise gar nicht rausgefunden.
Ehrlicherweise auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon überhaupt feststeht.
Das wäre ganz schön komisch, wenn nicht. Aber ja, wir werden es erfahren.
Der Finalgegner steht wahrscheinlich fest. Spanien hat das Hinspiel 4-0 gewonnen. Also das wäre schon komisch, wenn die Schweden dann nochmal zurückkommen. Willst du was zu Jerome Boateng sagen?
Boah, nee, also der Verein scheint ja, nee, also Dresden hat gesagt, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, aber meinetwegen, aber muss ja nicht die zweite Chance sein.
Ja, also kurz zum Einsortieren, falls das nicht mitbekommen habt, was komisch wäre, aber ich sag's trotzdem, war ja mal angedacht, dass Jerome Boateng beim FC Bayern mal hospitiert. Der Widerstand war da vor allem seitens der Fans sehr groß, weil 2024 Verletzung an seiner Ex-Freundin verurteilt wurde. Er gilt aber nicht als vorbestraft nach Gesetzes wegen, einfach aufgrund der Strafe. Und ja, bei mir war das auch so, dass ich mir gesagt habe, oh Leute, ihr könnt vor allem nicht Tage vorher die Allianz Arena da mit den Farben mit gegen Gewalt gegen Frauen schmücken, beleuchten und dann, also diese Signale passen einfach nicht zusammen. Und ja, das ist so wieder der FC Bayern, wo ich mir da denke, könnte man ein bisschen feinfühliger sein. Und ich sag mal so, Jerome Boateng hat da ja auch nichts davon, wenn er da die ganze Ablehnung dann immer abbekommt. Also das hätte man alles vorher auch schon mal ein bisschen schlauer regeln können. Ich glaube, das haben die Bayern auch so ein bisschen unterschätzt, was mich ehrlicherweise krass wundert. Weil auch so, wie er sich beim Bayern verabschiedet hat, gab da ja nie eine große Verabschiedung. Also das war ja auch relativ still und heimlich.
Ja, dann soll es so sein.
Ja. Aber ja, das Ding ist jetzt auch vom Tisch, muss man ja auch nochmal dazu.
Ja, dann bleibt es auch hoffentlich so. Finale der Women's Nations League wird in einem der Stadien sein, die jetzt auch schon im Rennen sind. Also entweder Frankreich, Deutschland, Spanien oder Schweden. Genaueres könnte ich euch nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall jetzt kein Nations League Finale in, weiß ich nicht, Rumänien.
Okay, gut zu wissen. Dann eine kuriose Sache vielleicht, Vereinigten Arabischen Emirate haben die WM-Qualifikation verpasst. Warum erzähle ich das? Weil es da eine Kuriosität kam. Ich meine, wenn ihr euch ärgert und so weiter, und ich habe es gestern beim Revier-Derby zwischen dem MSV und RWE erlebt, dass da auch mal Sachen geschmissen wurden, Becher und so weiter. In den Vereinigten Arabischen Emiraten macht man das anders, denn da warfen die Fans aus Protest iPhones und Autoschlüssel auf den Rasen.
Ja, stimmt, habe ich gesehen. Ja, wer hat, der kann, ne?
Warum nicht? Ja, also, ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Kommen wir im Gegenzug zu einer traurigen Geschichte aus dem englischen Fußball. Ein Verein, der bei mir auch nur auf der Bucketlist stand, mal besucht zu werden. Sheffield Wednesday, viermaliger englischer Meister, musste Insolvenz anmelden. Der Verein konnte unter anderem in den letzten 7 Monaten, also in den 7 Monaten, 5-mal nicht mal pünktlich das Gehalt bezahlen. Punktabzug gab es auch schon. Sie stehen jetzt in der Championship mit -6 Punkten da. Also kompletter kompletter Wahnsinn. Und was halt auch krass ist, ne, der Rivale Sheffield United, die geht es ja, denen geht es nicht viel besser, sind aktuell Drittletzter. Also eine Stadt,
ich glaube, die mindestens keine Minuspunkte wahrscheinlich.
Ja, ja, aber eine Stadt, die aktuell sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite sehr leidet, finde ich auch so schade. Auch dieses Hillsborough-Stadion, da wollte ich unbedingt mal hin. Vielleicht mit jetzt neuem Investor gibt es dann wahrscheinlich einen Neuaufbau in der League One. Also hoffen wir mal, dass der Verein zumindest nicht in Gänze verschwindet. Bevor wir die letzten Sachen hier noch besprechen und ich hier die Folge zumache, hast du noch etwas mitgebracht? Eine Idee, eine was Nettes, was du noch loswerden möchtest, fußballerisch?
Union Berlin hat wettbewerbsübergreifend alle 11 Heimspiele gegen Arminia nicht verloren, außer die letzten beiden. Ich hoffe, letztere Tendenz setzt sich fort. Alles andere ist mir diese Woche erstmal egal.
Genau, hört bei On the Pitch, der Sport Podcast, gerne rein. Da habe ich auch alle meine Tipps abgegeben. Waren auch ein paar Hot Takes dabei. Schauen wir mal, ja, wie das wird. Wird eine tolle Pokalrunde auf jeden Fall. Freue mich da auch sehr drauf. Und wir schließen ab mit zwei Zitaten. Vielleicht sollten wir auch mal als Kategorie das Zitat jetzt kommt der
Boniface.
Woche. Ja, als Abschluss. Ich habe vorher noch ein was anderes. Ihr werdet es ja mitbekommen haben. Ich habe es eben schon angesprochen. Ich war ja gestern beruflich beim Derby in der dritten Liga. Und wie es halt so ist bei so rivalisierenden
Ich weiß schon, was kommt. Ich kenne den Trainer.
Bei rivalisierenden Vereinen, die Fans werfen einen halt gewisse Sprüche an den Kopf, die jetzt nicht auf den Sonntagmorgen-Tisch gehören. Und darauf sagte dann Uwe Koschina, Trainer von RWE, im Anschluss bei Magenta Sport, vielleicht kriege ich jetzt einen Shitstorm. Ich stelle mir immer die Frage, wie viele Frauen in den letzten 30 Jahren irgendwo im horizontalen Gewerbe tätig gewesen sein müssen, weil so viele Hurensöhne kann es auf der ganzen Welt gar nicht geben.
Ja, ein wahrer Poet und kein guter Feuerwehrmann.
Ja, kann man so sagen, aber bei RWE läuft's, ja.
Oder sagen wie okay. Es bei Sky Sport Bass zu Saisonbeginn hieß, ich liebe seinen Bierbauch. Er ist stolz auf sein Bäuchlein.
Ja, da ist Dietmar Hirsch tatsächlich anders. Der ist wirklich eine Vollmaschine. Also würde ich ihn nicht persönlich kennen, würde ich ihn nicht unbedingt nachts in der Unterführung treffen wollen, weil der, also, ne, ich hatte ja mal Ali Han, den Kapitän, mal im Podcast gehabt und hat auch erzählt, ne, wegen Fitness und so weiter. Und der Trainer lebt das halt auch so, also der triezt diese, aber der lebt das selber auch so voll krass vor, ne? Also das,
ja,
du
kannst ja mal in der Sache rannehmen, so ein bisschen.
Fragen, du meinst, ich soll mal mit ihm kämpfen, oder was?
Ja, das, genau das würde ich auch gern sehen. Also dann steigen eure Abozahlen auf jeden Fall nochmal an.
Ja, wenn er mich dann verhaut. Wobei, ich meine, ich habe lange Zeit Kampfsport gemacht, aber es ist auch schon ein bisschen her. Ich muss noch ein bisschen trainieren dafür.
The Clark Final Fight 2.0.
So, und du hast es schon angesprochen. Victor Boniface hat uns wieder einen wunderschönen Satz geschenkt. Selbst wenn der Regen, und den gibt es ja momentan zu Genüge, den Regenschirm vergisst, können Fische kein Fahrrad fahren, weil Mond und Brot nicht dasselbe WLAN nutzen.
Amen.
Vielen Dank, lieber Viktor. Wir warten wöchentlich auf neue schöne Zitate. Irgendwann kann er darüber ein Buch schreiben. Und es wird bestimmt gut verkauft.
Ich weiß, wer es kauft.
Na, hundertprozentig.
Liegt und bei damit? David Müller unterm Weihnachtsbaum.
Das ist eine Mega-Sache. Ja, also, liebe Familie, falls ihr zuhört.
Musst du an Familie Boniface, aber die Bitte richten, dass sie ihre Haupteinnahmequelle dazu bringen, ein Buch zu schreiben.
Ja, ich habe ja Werder schon mal angeboten oder mal auf die Idee gebracht, dass sie doch einfach mal T-Shirts drucken sollen mit den Sprichwörtern. Oder weißt du, so wie bei TV Total, das ist, so wild,
dass
das ist
du
ein
einfach
Schild.
Werder Bremen in diesem Kontext nennen musst im Moment, aber ja.
Ja, oder?
Ja, wirklich.
David, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir nach dem anstrengenden Tag, nach den anstrengenden Aufnahmen trotzdem noch die Zeit genommen hast und kannst gerne noch deine letzten Sachen droppen, wenn du was auf dem Herz noch hast.
Ja, normalerweise würden wir jetzt Premier League gucken, was man Montagabend so macht, aber wir machen Kochen statt Gucken, von daher danke für die Einladung und ja, habt eine schöne Woche, drückt der Minja die Pokaldaumen, ich weiß ja nicht, wann die Folge rauskommt und dann geht es weiter, hoffentlich. Vielen Dank dir.
Einen schönen Abend, eine schöne Pokalwoche und bis bald. Ciao, tschüss.
Ciao. It's coming. It's coming.